Hi, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio sind mit mir Julia Wanicek, Junita Horch und ich bin Anna Born. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen und in dieser Folge sprechen wir über das Thema der Scham begegnen. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns starten. Ja, Scham ist eine Emotion, über die kaum gesprochen wird, die aber sehr leise unsere Entscheidungen steuert. Sie zeigt sich sehr leise, zum Beispiel im Rückzug oder im Angepasstsein oder in dem Gefühl, nicht richtig zu sein. Und oft tragen wir sie schon seit der Kindheit und merken erst im Erwachsenenalter, wie sie unsere Beziehungen, unser Gottesbild und auch unsere Elternschaft prägt. Und was Scham ist und wie sie heilen kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ihr Lieben, Julia und Junita, habt ihr denn Erlebnisse mit der Scham? Könnt ihr uns da mal was erzählen aus eurem Leben?
Boah, ganz, ganz viel. Ich habe ja zum Beispiel Migrationshintergrund auch. Ne? Ich bin ja Spätaussiedler, sagt man, gell? Mhm. Genau, ich habe mich häufig geschämt für die russische Sprache. Mhm. Also einfach anders zu sein. Ich habe mich geschämt, häufig Christ zu sein, weil bayerisches Dorf, also du hast irgendwie nie dazugehört. Mhm. Ich habe mich für sehr vieles geschämt, auch immer ausgelacht zu werden, immer diese Unsicherheit von wie muss ich mich wann wie benehmen, so irgendwie auch teilweise so. Also ganz viel, auch Sachen zu machen, von denen ich eigentlich weiß, meine Eltern wollen sie nicht, aber ich will sie, darf ich das dann überhaupt? Hat häufig auch so ein Schamgefühl hinterlassen von, bin ich jetzt eine schlechte Tochter oder ne, habe ich jetzt jemanden enttäuscht? Auch ganz viel, auch Klavier, sich verspielen, habe ich mir auch geschämt. Oder falschen Ton singen, habe ich geschämt. Also ganz viel, ja.
Ja, also das, was du erzählt hast, das kenne ich auch. So dieses, weil du gesagt hast, Christ im bayerischen Dorf, nicht Christ an sich, sondern freikirchliche Sekte. Ja. Also das kenne ich auch, das nicht so offen damit umzugehen in meiner Kindheit, aber mir ist noch ein konkretes Erlebnis und es ist aus meiner Kindheit, da war ich in der 5. Klasse und das ist mir so präsent jetzt wieder vor Augen gekommen und ich habe das erst vor 1-2 Jahren überhaupt zum ersten Mal erzählt, obwohl das ja so eine Kindersache war. Und das möchte ich jetzt kurz teilen. Ich war in der 5. Klasse am Anfang das erste Mal weiterführende Schule, Klassensprecherwahlen. Da wurde ich zur Klassensprecherin gewählt, zusammen mit einem anderen Mädchen. Und zum Halbjahr hieß es dann, gibt es Neuwahlen von den Klassensprechern. Und ich glaube, ich habe meinen Job ganz gut gemacht. Passt, ja, also so ein paar organisatorische Sachen. Ich meine, viel muss man da jetzt ja auch noch nicht machen. In der 5. Klasse auch. Und war ganz zufrieden. Und dann hieß es Neuwahl. Und es war dann so, dass wir als amtierende Klassensprecherinnen wieder aufgestellt wurden zur Wahl. Und dann wurde noch gefragt, wer will noch ein paar Namen vorschlagen oder wer will noch jemanden vorschlagen. Dann wurden halt noch ein paar Namen mit dazu aufgeschrieben. Und dann wurde diese Wahl geheim mit auf Zetteln durchgeführt. Jeder hatte ein oder zwei Stimmen, ich weiß es nicht mehr. Und jedenfalls war dann das Ende vom Lied, dass da vorne an der Tafel 6 Namen oder so standen und meine Kollegin, die mit der ich Klassensprecherin war, die wurde mit absoluter Mehrheit, ganz vielen Stimmen wieder bestätigt in ihrem Amt und ich hatte eine Stimme und diese eine Stimme war von mir. Ich habe nämlich während des Wahlprozesses und des Namenvorschlagsprozesses irgendwie gemerkt, okay, ich glaube, ich bekomme nicht mehr so viel Stimmen und habe dann gedacht, boah, dass ich wenigstens nicht völlig so mit 0 oder 1-2 wähle ich mich selber, hätte ich sonst nie gemacht, weil es ist ja peinlich, man wählt sich ja nicht selber, ja, also macht man ja nicht irgendwie so, ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das ist nicht ganz so peinlich, das Ergebnis, dann wähle ich mich halt auch selber, weil dann war es tatsächlich auch nur ich, die ich mich gewählt habe und das war dann so, und ich weiß nicht warum, also ich war so, ich war kein Außenseiter in der Klasse, ich habe mich mit anderen gut verstanden. Ich glaube, das
dir auch gar nicht erklären, ne? Wie das dazu kommt.
Null. Mhm. Und ich war dann so vorm Kopf gestoßen und es war dann irgendwie so, alle hatten so mehr Stimmen. und die meine Kollegin halt ganz viele und dann wurde halt irgendjemand anders, der mit ihr zusammen dann weitergemacht hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer. Ich weiß noch, was für ein Einfluss dieses Erlebnis auf mich hat. Ich habe mich so geschämt, so gedemütigt gefühlt, so erniedrigt, weil ich, und ich konnte es mir nicht erklären. Also ich wusste nicht, was ich falsch gemacht habe, dass ich nicht wiedergewählt wurde. Und das hat mich so geprägt, dass ich in meiner ganzen Schulzeit nie wieder irgendein Amt, irgendwas übernommen habe, wo irgendjemand sich freiwillig hätte aufstellen lassen können, um irgendwie gewählt zu werden. Irgendwelche Aufgaben, obwohl ich glaube, dass ich da schon eine Begabung habe in diesem organisatorischen Bereich, Sachen zu machen. Aber das habe ich nie wieder gemacht, weil auch so, ich meine, in Sport wird ja auch manchmal so gewählt, da war das okay, weil da hatten wir immer so Gruppen, da wusste ich schon, eins von den Mädels wählt mich dann oder was, aber das war für mich so ein unerklärliches Ereignis und das war so schlimm für mich und das ist mir jetzt wieder so präsent geworden, wo ich mich auch mehr mit Scham befasst habe, dass es dann auch bis weit ins Erwachsenenalter hinein, ich immer, wenn es um Wahlämter ging, gesagt habe, nee, also ich mache eh nicht. Ich lasse mich eh nicht aufstellen.
Ja, um einfach diesem Gefühl zu entfliehen, sowas auch nie wieder erleben zu müssen, weil es dann doch so intensiv war in dem Moment.
Ja, voll schade eigentlich, dass sich das so geprägt hat auch länger. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke von euch. Und ja, ich glaube, jeder kennt das sehr gut. Jeder hat so seine Geschichten mit der Scham. Aber was, gehen wir nochmal ein bisschen fachlicher drauf ein, wie lautet denn die Definition von Scham?
Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Es gibt verschiedene Definitionen, die man haben kann. Das, wo ich mich jetzt mit meiner Erfahrung drin wiedergefunden habe, das wird ganz knapp beschrieben als Gefühl der Erniedrigung, Bloßstellung und Demütigung. Mhm. Aber es gibt auch noch eine andere Art, das zu beschreiben. Eine andere Definition, die ich gefunden habe, ein negatives, selbstbezogenes Gefühl, das entsteht, wenn man gegen gesellschaftliche Normen verstößt oder glaubt, dies getan zu haben. Mhm. Das ist auch eine Definition von Scham.
Ja, und was mit der Scham ja immer so einhergeht, ist ja auch so Schuld. Das kann man ja auch sehr leicht verwechseln. Sich schuldig fühlen oder sich zu schämen. Mhm. Auch da gibt es eine klare Abgrenzung. Also Schuld, wenn man Schuld spürt, ist es auch sehr, sehr unangenehm. Das trifft einen auch sehr tief. Aber Schuld ist etwas, was man wieder korrigieren kann. Man kann sich entschuldigen, man kann eine Handlung durchführen. Das mildert dann also dieses Gefühl auch von der Schuld. Man kann es wieder gut machen, man kann etwas reparieren. Und die Schuld, das ist ja immer verbunden mit einer Handlung. Mhm. Ja. Und ja, bei der Scham geht es aber noch mal viel, viel tiefer. Es ist noch mal viel komplexer. Es ist noch unangenehmer und es betrifft nicht das, was man macht, also nicht die Handlung, sondern das geht ans Sein. Also wer bin ich? Ja, ich bin falsch oder ich bin nicht gut genug. Hm.
Ich glaube, wir haben das auch irgendwo schon mal gesagt an einer anderen Stelle im Podcast, dass Schuld ist ein schlimmes Gefühl, das man gerne loswerden möchte, aber Scham ist noch mal schlimmer und noch mal mehr dieses Bedürfnis, die Scham auf wen anders oder etwas anderes abzuwälzen.
Ja, oder sie zu verstecken, gar nicht erst hinzuschauen, am besten irgendwo vergraben. Genau, auch das nochmal so zur Abgrenzung, dass wir da nicht durcheinander kommen. Genau, also meine Frage wäre jetzt auch im Rahmen unseres Podcasts, was hat es mit Kindern zu tun oder ab wann können Kinder überhaupt Scham empfinden? Gibt es, empfinden auch Babys Scham oder ab welchem Alter können
Kinder Scham ist ja auch ein Gefühl, das entwickelt sich. Wir haben ja gerade gesagt, Demütigung, ne? Mhm. Also irgendwie soziale Kontexte, die sich nicht irgendwie an Regeln gehalten haben. Da merkt man, okay, da braucht es irgendwie ein gewisses Bild von Regeln, von Normen, von Werten, dass ich das überhaupt reflektieren kann.
Von mir selbst.
Verständnis dafür. Das heißt, Babys empfinden erstmal keine Scham, erstmal Überforderung. Das kommt so ab 18 Monaten, kommt langsam so ein Ich-Bewusstsein. Und dann merken sie irgendwie, aha, so diese Gefühle von ich fühle mich da irgendwie nicht so wohl. Die sind dann so verlegen, verstecken sich bei der Mami, ne, so krabbeln dann so immer auf den Arm. Danach kommt ja immer mehr dieses Ich, wird ja immer mehr und mehr entwickelt, dann, dass sie dann mehr und mehr erkennen, okay, andere sehen mich, ich kann bewertet werden, ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Gerade im Grundschulalter kommen ja noch viel mehr Normen dazu, wo auch viel mehr wieder verglichen wird, ja. Mhm. Das heißt, eigentlich Scham entwickelt sich nach und nach und so ab 5, 6 wird es halt noch mal präsenter, weil einfach die Hirnreife noch mal anders ist. Davor hat man immer so ein Gefühl von Verlegenheit, peinlich auch so, ne? Aber es wird ja doch intensiver und gerade in der Pubertät eskaliert die Scham. Weil dadurch, dass das Selbst nicht so, gerade eigentlich im Entstehen ist, immer die Frage, bin ich richtig, bin ich falsch, wie muss ich sein? Und da ist Scham ein riesiges Thema für die
Teenager.
Ja, daran
kann ich mich auch noch gut erinnern.
Ja, ja. Auch gerade, weil der Körper sich ja verändert in der Pubertät.
Ja, und da schämst du dich auch ganz viel für dich selber auch. Ne?
Sehr viel Unsicherheit. Ja. Genau. Das heißt also, Scham ist nicht, das kriegen wir nicht angeboren, sondern das entwickelt sich mit der Zeit und auch
ist
mit
ein
der,
wichtiges Gefühl, das ist mit in uns drin. Ja.
Okay. Was passiert denn, wenn wir Scham empfinden? Wie wirkt sich das so auf unseren Körper aus?
Ja, also Körperreaktion, uns wird heiß, ja. Vielleicht so eine Hitzewallung, ja. Wir erstarren vielleicht, so, oh, es ist uns das passiert oder irgendwie. Wir senken den Blick, was Junita schon beschrieben hat bei Kindern. Also man sieht das oft, gerade bei Kindern, schon an der Körperreaktion, wenn ihnen was peinlich ist, wenn sie sich schämen.
Ja, du, das ist ganz wichtig. Also dieser Rückzug, Erstarren, aber nicht zu vergessen. Gleichzeitig kann Scham auch zu extremer Wut führen. Ja, ich glaube, Beschämung ist häufig eine Ursache in Schulen, der Grund für Aggression. Ja, für respektloses Verhalten gegenüber des Lehrers. Ja, nicht, ne, weil es kann beides sein. Rückzug, aber auch ich gehe jetzt vorwärts und bekämpfe mein Gegenüber, weil das so unangenehm ist. Und ein Scham ist aber auch, ist auch in gewisser Weise auch ein wichtiges Gefühl, weil es adaptiv wirkt. Also, dass ich gucke, was wird denn hier um mich herum erwartet? Was ist korrekt? Also, ja, Scham ist auch ein Stoppsignal auch, ne? Ja. Dass es mir hilft, auch mich selbst zu schützen, Dinge nicht von mir preis vielleicht zu geben.
Also es hat einen positiven Nutzen.
Ja, es hat auch einen positiven Nutzen, nicht zu vergessen, weil es ein Stoppsignal immer wieder für mich sein kann, wenn ich da gut verbunden bin damit. Ne?
Ja, es kann hilfreich sein. Mir ist noch eingefallen, du hast die Wut erwähnt, das als Reaktion, aber bei Kindern ist es auch ganz oft Lachen. Oder die Massen schneiden.
Stimmt.
Wenn Kinder gerade zurechtgewiesen werden und sie so verunsichert sind, passiert ganz häufig, dass sie einfach drüber lachen und man denkt, die lachen mich aus
was
oder über mich. Was noch wütender macht oder irgendwie Grimassen schneiden. Das ist einfach eine
Schamreaktion.
Eine Schamreaktion, aus dieser Situation jetzt irgendwie rauszukommen. Oder vielleicht auch bei Erwachsenen durch Humor das zu überspielen.
Genau, ja. Ja. So, ja, dass da jetzt gerade irgendwas Peinliches oder eine schamhafte Situation
auch noch so Reaktionen ist, sein.
Ja, was du gesagt hast, möchte ich auch nochmal aufgreifen, dass dieser innere Kritiker, den wir in uns haben, dann natürlich besonders laut ist, wenn wir uns schämen. Dass wir dann, also wie konntest du uns so peinlich und wie konnte dir das passieren oder was auch immer. Und du bist ja, da wird so eine Schamspirale richtig losgetreten, wo so wir uns dann auch abwerten und ich bin falsch,
Aber gerade eben, wenn die kindliche Scham in uns angesprochen wird. Es gibt ja eine gesunde erwachsene Scham, die können wir gut kontrollieren, aber gerade wenn die kindliche Scham, also unverarbeitete Gefühle aus der Vergangenheit hochkommen, dann wird das so krass. Und dann kann das einen so richtig heftig überwältigen und dann kommt auch der innere Kritiker, der einen nochmal so richtig niedermetzelt.
Ja, und es führt natürlich auch dazu, dass ich versuche, das zu vermeiden in Zukunft. Also ich versuche es allen recht zu machen. People-pleasing.
Ich lasse mich nicht mehr aufstellen.
Genau, ich lasse mich nicht mehr aufstellen. Und auch Perfektionismus. Ich mache alles richtig, dass ich nicht in die Gefahr komme, mich für irgendwas schämen zu müssen, weil ich habe an alles gedacht. Ich habe alles richtig gemacht.
Ja, oder aber auch, ich beteilige mich gar nicht so richtig am Geschehen, sondern bin so der Beobachter, damit ich ja nichts falsch machen kann.
Genau, dass mir nichts passieren kann. Also, dass ich nicht irgendwie in... wenn ich mich nicht beteilige, dann kann ich auch nichts falsch machen. Genau. Ja, dann kann ich gar nicht in Situationen kommen, wo ich mich schämen muss oder so.
Ja, und voll spannend, was du vorhin schon gesagt hast über diese negativen Dinge, die sich entwickeln im Kindesalter, wenn sie sich selbst wahrnehmen, aber auch das Umfeld. Weil Scham entsteht ja immer in Beziehung. Und Scham kann auch immer nur in Beziehung heilen. Und es braucht diese Koregulation, damit diese negativen Folgen von der Scham aufgelöst werden, wie der innere Kritiker oder dass es das Verhalten generell einschränkt. Und da ist diese Korregulation total wichtig, dass da Menschen sind, die sagen, hey, es war okay, du bist okay. Und dass man auch Menschen einfach hat, mit denen man darüber sprechen kann, denen man das vielleicht erzählen kann. Weil gefährlich wird es, wenn Menschen damit alleine bleiben. Mhm. Und genau, also wir brauchen andere Menschen, damit wir uns wieder besser fühlen, damit die Scham wieder gehen kann.
Ja. Das wäre zum Beispiel in Julias Fall gewesen, wenn der Lehrer anschließend auf dich zugekommen wäre und irgendwie noch einen Applaus. Mhm. Danke, Julia, für deinen Dienst. Du hast es echt super gemacht. Und das ist ganz natürlich, dass zum Halbjahr wieder ganz neue Leute auf die Bühne kommen. Das liegt nicht an dir. Danke, dass du es gemacht hast. Ein Applaus. Das hätte vielleicht schon was aufgelöst, ja? Oder deiner Mama zu erzählen, was das mit dir gemacht hat, deine Zweifel. Das hätte das schon aufgelöst, sodass du nicht all die nächsten Jahre dich versteckt hättest. Und das sind so kleine Handlungen. Wie viele Minuten hätte es ein Lehrer gekostet? 30 Sekunden. Kein Vorwurf an Lehrer. Mhm. Aber es sind häufig so kleine Momente, die es dann manchmal auch braucht.
Mhm. Ja klar, und aber auch das Gespür. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich so aufgenommen hat, dass das für mich jetzt so schlimm ist. Also ja, das musst du ja auch erstmal spüren.
Ja, absolut, ja.
Ja, und in der Bibel sehen wir auch ganz viele Beispiele von Menschen, die Scham empfinden.
Ja, das stimmt.
Und auch, wie Gott darauf reagiert. Was fällt euch da ein?
Also Adam und Eva gleich am Anfang. Mhm. Sündenfall, sie verstecken sich, sie machen sich Kleidung aus Feigenblättern und so weiter. Also,
was halt, wo man auch die Scham ganz deutlich sieht. Ja, ne? Da ist eine ganz große Scham.
Ja, also sowohl dieses Nacktsein, aber ich denke auch dieses nicht nur körperliche Nacktsein, sondern dieses geistige, ja, mit Gott gebrochen zu haben, ja, das kommt da ganz klar raus.
Und das Spannende ist, finde ich ja, dass Gott dann sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du? Wer hat dir gesagt, dass du? Na, und das sind die Sätze, die wir häufig zu uns sagen. Mhm. Wer hat dir gesagt, dass du blöd bist, dass du dick bist, dass du hässlich bist, dass du unfähig? Wer hat dir das gesagt? Und dann ist Gott derjenige, der ein Lammfell nimmt und überdeckt. Mhm. Und das berührt mich so. Ich habe auch eine Predigt gehört, da hat der Pastor gesagt, Gott hasst unsere Scham. Weil unsere Scham uns erzählt, dass wir falsch sind, dass wir schlecht sind, dass wir niedrig sind. Mhm. Aber er ist derjenige, der erhebt. Und das macht Jesus immer wieder, auch in der Begegnung mit Zachäus. Mhm. Hochpeinliche Situation, oben auf dem Baum, kleiner Mann, hochpeinlich. Und er sieht das. Das finde ich auch so fantastisch. Jesus hat so viel Feingefühl. Er sieht das, nimmt das wahr und löst das auf. Dass er sich gar nicht mehr schämen muss, sondern er erhebt Zachäus aus seiner Scham und sagt, hey, und gerade bei dir will ich essen.
Mhm. Oder wenn ich an Maria denke, als sie Jesus gesalbt hat. Sie kommt als Frau in ein Haus von einem angesehenen Mann. Es war so ein offizielles Essen. Ja. Sie war überhaupt nicht eingeladen. Sie kommt dann einfach. Und dann kommt sie Jesus auch ganz nah und auch an seine Füße. Sie entblößt ihre Haare und dann hat sie auch ihre Emotionen nicht unter Kontrolle und weint. Und das war für die Anwesenden dort auch totales No-Go.
Ja, auch für die so peinlich, so Fremdschämen und so.
Sie haben ja angefangen, sie bewerten, zu beurteilen, zu beschämen. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Ja, also er stoppt eigentlich die Beschämer und schützt ihre Würde. Das finde ich echt schön. Er gibt ihr dann, und ihre Handlung hat er dann eine Bedeutung gegeben, was die anderen ja gar nicht verstanden haben.
Das stimmt.
Und somit hat er ihre Scham ja geheilt und sie erhoben. Genau, was bedeutet das denn jetzt für uns als Menschen, als Eltern oder auch in der Gemeinde?
Ja, einerseits, glaube ich, ist es ganz wichtig, die Hirnreife im Kopf immer zu behalten, weil vieles können Kinder nicht. Vieles vergessen sie aufgrund ihrer Impulskontrolle. Und dass wir einfach, dass die Erwachsenen brauchen, die vieles mit ihnen reflektieren, weil also reflektieren, wo wir sie begleiten, Verständnis geben, du hast das nicht so gemeint, du hast so und so, damit diese Scham erst gar nicht versteht oder dass die Scham eben auch aufgelöst wird.
Und ich denke, früher war das auch so, dass Scham auch so ein ganz gängiges Erziehungsmittel war. Es wurde viel mit Scham erzogen und deswegen haben wir ja so viele Erwachsene, die sich dann, alles, was wir schon gesagt haben, ja. Und jetzt wollen wir eigentlich weg von diesem Erziehung mit Scham kommen. Und weil wir auch wissen, dass Kinder zu beschämen keine echte Umkehr bringt, sondern es verinnerlicht, was wir gerade mehrfach gehört haben, diese innerliche Selbstabwertung und dieses sich selbst
kleiner. Genau, es schafft nur kurzfristig Veränderungen, muss genau. man sagen. Langfristig zerstört es das Selbst.
Genau, es macht dann vielleicht, dass das Kind kurz sich so verhält, wie wir es möchten, aber langfristig ist es sehr, sehr, sehr schädlich, mit Scham zu erziehen. Und ist auch vielleicht der Grund, warum ich zum Beispiel auf ganz, ganz stark mich getriggert fühle, wenn ich merke, dass irgendein anderer Erwachsener versucht, mein Kind mit Scham zu einer Tat zu bringen, ja. indem es mein Kind beschämt.
Ja, und dann bist du Stoppschild für dein Kind und sagst, nein. Na, immer sofort eingreifen, dem Kind sagen, was wirklich Sache ist, um das Kind letztendlich auch zu schützen.
Ja, genau.
Oder nachzubesprechen und das zu helfen, einzuordnen. Ich erlebe auch in den Gemeinden, dass dass da fehlende emotionale Sicherheit herrscht. Also man hat nicht so den Raum, sich verletzlich zu zeigen. Es bleibt manchmal oft oberflächlich oder angepasst und keiner spricht wirklich über seine Struggles, seine Probleme. Und dadurch bleibt die Scham immer irgendwie verdeckt und es wird nicht
nicht geheilt. Aber auch, wäre auch peinlich, sie oft, also es ist so ein Teufelskreis. Ja, genau.
Und in Gemeinden wird auch sehr viel mit Bewertungen gearbeitet oder aber auch mit diesem subtilen Leistungsdruck. Du musst du musst irgendwie sein, damit du dazugehörst oder bestimmte Dinge tun oder dass einfach Dinge vergeistlicht werden. Genau. Und die Folge ist dann, dass die Menschen sich nicht wirklich zeigen, sondern eher angepasst sind, oberflächlich sich zurückziehen. Und genau, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, darf ich in der Gemeinde schwach sein, ohne korrigiert zu werden? Ich glaube, das ist so, das
kann man sich so fragen.
Das schöne Ideal, was echt schön wäre in Gemeinden, dass man diesen Raum hätte.
Ja, wo man einfach, wo man ehrlich sein kann, wo man sich ehrlich mitteilen darf und es ist okay und es wird gehalten. Und ich darf dann einfach sein. Und das ist ja das, was gerade so viel Heilung bringt. Diese echte Begegnung, wie du gesagt hast, ne? Scham entsteht in Beziehung und heilt in Beziehung. Wo ich Dinge wieder anspreche, wo ich schwach sein darf, wo ich mich fallen lassen darf. Ja. Und ich aufgerichtet werde und Würde zugesprochen bekomme in meinem Schmerz, in meinem Fehlsein. Und ich will an dieser Stelle auch gerne auf ein Geschenk hinweisen, das wir gerne jedem zur Verfügung stellen wollten. Bei uns beim Podcast wollen wir gerne ein geführtes Gebet für 3 Wochen freischalten, wo es eben der Schambegegnung um diese Schambegegnung geht. Das war dieses geführte Gebet hat mich zutiefst bewegt, hat mich lange, lange Zeit begleitet. Einmal, weil ich meine Scham selber nochmal ganz neu gesehen habe. Jesus in dieser Scham mir ganz extrem begegnet ist. Ich habe da geweint und ich war danach so aufgelöst, also aber dann auch erleichtert und befreit. Und das wünsche ich einfach jedem, diese Erfahrung zu machen, diese Begegnung mit Jesus auch zu machen durch das geführte Gebet. Deswegen stellen wir das da zur Verfügung. Aber eben auch der Appell auch, sucht euch gerne einen Menschen, wo ihr verletzlich sein dürft, um da aufgerichtet zu werden.
Ich denke, wir haben gesehen, dass Scham einfach nicht zu dem, was wir gern möchten, gerade wenn wir im geistlichen Kontext so sind, da möchten wir gerne, dass Scham zur Reue und zur Buße führt, aber das führt es niemals. Es ist eine kurzfristige Verhaltensänderung, aber nicht, dass es wirklich zu echter Reue oder Buße führt. Das schafft nur Gottes Liebe in uns, wie wir auch diesen Bibeltext haben, den ihr ja auch kennt, in Römer 2, Vers 4, wo es heißt, wisst ihr nicht, dass Gottes Güte uns zur Umkehr führt und nicht, wenn wir irgendwie versuchen, mit Scham oder so dahin zu drängen.
Ja. Also zusammenfassend, Scham lässt uns glauben, wir seien falsch, bringt uns dazu, uns zu verstellen oder uns zu verstecken. Und sie verändert nicht, sondern sie trennt eher. Und nur die Begegnung mit Gott, der uns nicht beschämen will, sondern uns mit Liebe überhäuft. Und diese Liebe macht dann auch wirklich diese Veränderung aus. Ja, vielen Dank für eure intimen Einblicke auch in dieses wichtige Thema. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema Schluss mit bindungsorientierter Erziehung.